Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, Schmierereien und kein Ende aus zahlreichen Gesprächen in meinem Abgeordnetenbüro und aus eigener Wahrnehmung habe ich den Eindruck, illegale Schmierereien und Scratchings an öffentlichen und privaten Einrichtungen nehmen immer weiter zu. Unzählige Verteilerkästen, Fassaden, Masten, Brücken und städtische Einrichtungen werden mit unansehnlichen Tags beschmiert.
Graffiti in Erfurt. Eine Reportage von Andreas Kehrer. Seit der Wende hat sich die Thüringer Landeshauptstadt allmählich zu einer richtigen Touristenhochburg aufgebrezelt. Die Altstadt wurde saniert, Straßen gepflastert, Beete gepflanzt. Heute erstrahlen mittelalterliche Fachwerkhäuser in modernen Pastellfarben. Touristen staunen, sind verzückt von den engen Gassen, beeindruckt vom Mariendom und verlieben sich in das romantische Ambiente an der Krämerbrücke. Eine traumhaft schöne Stadt. Wären da die Graffiti nicht.
Damit die Lage nicht weiter eskaliert, müssen unserer Auffassung nach dringend Maßnahmen ergriffen werden. Der Verfolgungsdruck muss erhöht werden und in anderen Städten, ich habe mich in 10 anderen Städten umgeschaut, nimmt man den Kampf gegen illegale Graffitis aktiv auf. Es werden Arbeitsgruppen gebildet, Anti-Graffiti-Vereine gegründet, Bürger erhalten sogar Prämien für jeden auf frischer Tat ertappten Täter.
Anfang der 80er Jahre schwappte mit der ersten Hip-Hop-Welle auch die Sprühdosenkunst nach Europa über. Seither haben deutsche Städte mit Tags, Pieces, Bombings und Throw-Ups zu kämpfen. So wird es gemeinhin erzählt. Aber in Wahrheit gibt es Graffiti schon so lange, wie es Wände gibt. Die Griechen, die Ägypter, die Römer und viele andere Völker bemalten seit der Antike Wände mit Schriftzeichen und Symbolen. Damals gab es nur noch keine Sprühdosen.
Das sieht alles andere als schön aus. Hier fühlt man sich abgestoßen. Und da muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass beschmiert wird, verunstaltet wird, zerstört wird, mutwillig zerstört wird. Und dadurch entstehen auch Angstträume. In Straßen oder Gassen, die so verunziert sind, fühlt man sich nicht wohl. Geht man nicht gerne lang, da weiß man nicht, was auf einen zukommt.
Erklärt Marion Walzmann aus der CDU-Stadtratsfraktion gegenüber Radio Frei am Telefon. Dass Graffiti Schaden an Privateigentum verursachen, ist den meisten sicher geläufig. Dass sie aber auch Angsträume schaffen, war vielen Bürgern neu.
Können Sie sich vorstellen, dass Graffiti Angst schürt?
Wenn das so ist, dann wird Frau Walzmann wahrscheinlich beim Besuch von Berlin grundsätzlich in die Katatonis des Rexstarre fallen.
Angst? Das tut mir ja nicht weh, aber es ist nicht schön anzusehen.
Keine Ahnung, vielleicht geht's da um die Attitüde, die Radikalität der Leute. Das ist wie Punk, das ist quasi wie gemalter Punk an manchen Stellen.
Wie dem auch sei, die CDU und allen voran Marion Walzmann brachte das Thema Graffiti im September zum ersten Mal in den Stadtrat ein. Die Thüringer Allgemeine sprang sogleich helfend zur Seite und rechnete vor, wie unsagbar teuer das Ganze für die Stadt sei.
So entstanden 2013 in 19 aktenkundigen Fällen über 14.000 Euro Schaden an Gebäuden im öffentlichen Besitz. Im ersten Halbjahr dieses Jahres sind bereits 22 Fälle bekannt geworden.
Als ich im Spätsommer begann, mich mit dem Thema Graffiti auseinanderzusetzen, wurde mir schnell klar, wie eindimensional in den hiesigen Medien darüber berichtet wird. Graffiti-Kunst gibt es hier quasi nur in der Form von Occupaint. Seit 2013 sind durch die Künstler von Occupaint schon einige großflächige Graffiti im Stadtgebiet entstanden. Legal und nach Absprache. Graffiti als Jugend- und Protestkultur ist hingegen unerwünscht und wird verfolgt. Nicht nur in Erfurt, in der gesamten Republik. Für meine Reportage habe ich über 3 Monate recherchiert. Ich sprach mit Stadträten, mit den Polizeibeamten, die Graffiti in Erfurt verfolgen und natürlich auch mit Sprayern und Szeneaktivisten. Was mit der Frage, Graffiti, ist das Kunst oder kann das weg, als einfacher Radiobeitrag begann, läuft seither auf eine viel essentiellere Frage hinaus. Wem gehört die Stadt?
Graffiti artists hold tight. All graffiti artists hold tight. got 25 cans in my knapsack, crossing out the wig-wag, putting up my name with a fat cap. Suckers that want to be in my face, I just slapped that. Big respect to artifacts, Fat Joey, Kraken, Macken, Bio, and Brim, come again with BG-183. Recognize me with the mad colors. I'm a fiend for spray paint. Laugh if you wanna. I don't really care if you ain't, cause you don't know me, see, and I don't know you. But I do know Coke too. He be hitting walls too. It's the underground community of what we call writers. Worldwide burners getting hotter, getting brighter. What up, Nicer? What up, Mesa? What up, Chino? Master Ace in the place with the bass. You know, we know my man Reekin. My man Saw taught me how to draw in the yards of the 5 train in the 4. So when I'm on tour, I represent the hardcore. I'm tagging up your black book, sure. I'm out for fame. My name in graffiti on the wall. I'm writing my name in graffiti. Check it out, check it out, check it out. One time, hip hop music in effect. One time. When I was growing up, I had no butcher baker, candlestick maker. I had rubbing alcohol and carbon paper. Yeah, carbon paper and a blackboard eraser. Got me chased in the bus yards with Reekin and Nasa. Historically speaking, cause people be dissing. The first graffiti artist in the world with the Egyptians. Writing on the walls, mixing characters with letters to tell the graphic story about their life. However, today we do the same thing with how we rap and draw. We call it hardcore, they call it breaking the law. There used to be a time when rap music was illegal. The cops will come and break up every party when they see you. But now the rap music's making money for the corporate. It's acceptable to flaunt it, now everybody's on it. Graffiti isn't corporate, so it gets no respect. Hasn't made $1 billion for some corporation yet. So, in the name of phase 2, stay hot, pretty sweet. Grab your cans and hit the streets. I'm out for fame. A city, not a farm. Steady bomb until I get fatigue in my arm. Watching for the beast, cause many artists they shot them and beat them in the yards while doing the top to bottom. So pass me a can, not a bold gold, but bold blue, sky blue. Watch me unfold with the cold burner of names you might have heard of, like Fat Five Freddy, Sam Sever. Word to the wise, future of 2000 recognized. Nation of creation, G-Man, come alive. Checking out Revolt and Zephyr, my man Easy and Revin, Mix 77. Oh no, with the paint, we can never dilly-dally. Big up and respect to Con Art and Cali. The soul artists, the rebels, the rascals, 3YB, United Artists, T.A.T. and Don D. Yes, the other side of hip-hop is representing the visual. Toys, we be dissing you, I'm out for fame.
Der Graffiti-Zank. Am 1. Oktober ging es hoch her im Stadtrat. Diskutiert wurde über die große Graffiti-Anfrage der CDU und die Aussagen von Marion Walzmann zum Thema. Der Stadträtin zufolge hätten illegale Schmierereien ein unerträgliches Maß erreicht.
Erfurt ist ein Thüringer Graffiti-Schwerpunkt und im Vergleich der Thüringer Städte in den letzten 5 Jahren belegt Erfurt einen traurigen Rekord mit 5.097 erfassten Fällen, deutlich vor Weimar mit 2.521 Fällen.
Weiterhin verweist Walzmann auf die Steigerung der Fallzahlen. Waren es 2012 noch etwas mehr als 500 angezeigte Graffiti-Fälle, waren es 2013 schon 648. Das geht aus den öffentlichen Polizeistatistiken hervor. Zahlen lügen ja bekanntlich nicht, aber Politiker tun es von Zeit zu Zeit. Und Marion Walzmanns statistische Belege kommen einer Lüge verdächtig nah. Natürlich werden in Erfurt mehr Graffiti gesprüht als in jeder anderen Thüringer Stadt. Aber Erfurt ist auch 3 bis 4-mal so groß wie Weimar und doppelt so groß wie Jena oder Gera. Natürlich haben sich die Zahlen von 2012 auf 2013 verschlechtert. Dass Erfurt 2010 und 2011 aber noch ca. 800 Graffiti-Delikte jährlich zählte und damit deutlich mehr als heute, unterschlägt Walzmann. Die absoluten Fallzahlen, die Walzmann als Belege hervorbringt, sind also irreführend. Wenn überhaupt, sollte sich Erfurt an Städten vergleichbarer Größe messen. Im Osten sind das zum Beispiel Rostock, Chemnitz und Halle. Während Rostock und Chemnitz sich mit Erfurt in etwa die Waage halten, kann Halle mit knapp 1000 Fällen im Jahr 2013 wirklich ein Lied davon singen, was es heißt, ein Graffiti-Problem zu haben. Dass Graffiti-Straftaten stark mit der Bevölkerungszahl zusammenhängen, zeigt auch ein Blick nach Sachsen. Dresden und Leipzig sind etwa 2,5-mal so groß wie Erfurt, haben aber auch 3- bis 5-mal so viele Graffiti-Delikte vorzuweisen. Das provinzielle Erfurt hat also nicht mehr als ein provinzielles Graffiti-Problem. Von Eskalation oder einem unerträglichen Maß kann also gar keine Rede sein. Stattdessen wird schnell deutlich, dass die CDU in Person von Marion Walzmann jedes Maß von illegalen Graffiti als unerträglich empfindet. Das zeigen auch ihre Lösungsansätze.
Der Verfolgungsdruck muss erhöht werden. Und in anderen Städten, ich habe mich in 10 anderen Städten umgeschaut, nimmt man den Kampf gegen illegale Graffitis aktiv auf. Es werden Arbeitsgruppen gebildet, Anti-Graffiti-Vereine gegründet. Bürger erhalten sogar Prämien für jeden auf frischer Tat ertappten Täter.
Mehr Repression, mehr Prävention, mehr Kriminalisierung. Woher das Geld dafür kommen soll, sagt sie nicht. Zumal die Polizeiarbeit Landessache ist und nicht vom Stadtrat beeinflusst werden kann. Stattdessen verweist sie auf die gestrichene Graffiti AG, die es bis 2012 in Erfurt gab. Dabei hatte die CDU selbst so gut wie gar kein Interesse daran, in Sachen Graffiti in irgendeiner Sache tätig zu werden, wie Daniel Stassny von den Freien Wählern erklärt.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Protokolle der AG Graffiti-Sitzungen anzuschauen und muss leider feststellen, dass bei 5 von 6 Sitzungen nicht einmal ein CDU-Mitglied innerhalb dieser AG mitgewirkt hat.
Die große Anfrage der CDU im Stadtrat sowie die gesamte Rhetorik von Marion Walzmann ist nicht mehr als billiger Populismus. Es geht hier einzig und allein darum, sich als Partei darzustellen, die für Recht und Ordnung steht. Zu Recht machten sich einige Stadträte über Walzmanns Rede lustig. Wolfgang Bese von der SPD scherzte:
Ja, Graffiti gehört zur Jugendkultur. Und wer Graffiti nachhaltig, so wie Sie es offensichtlich wollen, verhindern will, der muss die Jugend aus der Stadt treiben. Und zwar nachhaltig. Das hilft und macht uns graffitifrei. Es sei denn, irgendwelche Alt-68er fühlen sich spätberufen und greifen zur Dose. Also nicht zur Bierdose, das machen sie sowieso, zur Spraydose.
Jemand, der hingegen ein ernsthaftes Interesse hat, sich mit Graffiti in Erfurt auseinanderzusetzen, ist Kevin Groß. Er stellte eine eigene kleine Anfrage an die Verwaltung. Er wollte wissen, inwiefern legale Wände von Sprayerinnen und Sprayern angenommen werden und ob weitere legale Flächen denkbar wären. In der Antwort der Stadtverwaltung heißt es:
Mit der Bereitstellung legaler Sprayflächen zeigt die Landeshauptstadt Erfurt ihre kulturelle Offenheit und unterstützt damit die Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen. Die bereitgestellten Flächen werden durch Sprayerinnen und Sprayer immer noch genutzt, wobei diese Flächen bei weitem nicht ausreichen. Insgesamt kann der Gedanke begrüßt werden, weitere geeignete Orte für die legale Gestaltung von Oberflächen zu finden.
Groß möchte die grundsätzliche Bereitschaft der Stadtverwaltung nun nutzen, um weitere legale Graffiti-Flächen in Erfurt zu ermöglichen. Dazu möchte er der Stadtverwaltung einen beschlussreifen Antrag vorlegen. In zusätzlichen legalen Flächen sieht er einen sinnvollen Beitrag zur Reduzierung illegaler Graffiti. Einen guten Anfang machte die Stadt schon Ende März. Am Flutgraben unter der Brücke Tromsdorfstraße wurde eine fast 40 Meter lange Wand für legale Graffiti freigegeben.
You let go. Da ist einer.
Wo denn mal?
Feingeräusche.
Ich hab's voll die Paranoia, Alter. Fang dich mal. Ja, und hier. Reiß dich an. Fuck.
Holen.
Holen, holen auf! Komm, holen! Rechts!
Die Landespolizeiinspektion Erfurt Süd in der Christian-Kittel-Straße liegt etwas versteckt in einem alten Neubaugebiet in Daberstedt. Hier treffe ich Polizeioberkommissarin Anne Krebs, die seit 2008 für Graffiti-Delikte in Erfurt zuständig ist. Eine persönliche Meinung über Graffiti lässt sich Krebs nicht entlocken. Als ich sie frage, Graffiti, ist das Kunst oder kann das weg, gibt sie zurück.
Illegale Graffiti sind definitiv eine Sachbeschädigung, ist ganz klar geregelt im Strafgesetzbuch. Und wir als Polizei sind keine Kunstkritiker.
Im StGB, dem Strafgesetzbuch, wird der Tatbestand der Sachbeschädigung wie folgt aufgeführt.
Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Und weiter heißt es?
Ebenso wird bestraft, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich, und nicht nur vorübergehend verändert.
Besonders dieser zweite Absatz des Paragraphen 303 im StGB beschreibt Graffiti-Delikte sehr treffend. Kein Wunder, denn dieser zweite Absatz wurde erst 2005 eingeführt, um Graffiti besser der Sachbeschädigung zuordnen zu können. Zuvor war es nämlich nötig gewesen, einen tatsächlichen Substanzverlust an der besprühten Wand nachzuweisen, ehe Graffiti als Sachbeschädigung verurteilt werden konnte. Das machte die Strafverfolgung ziemlich schwierig. Problematisch an der heutigen Gesetzeslage ist allerdings die unscharfe Formulierung nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert. Was ist erheblich? Ab wann ist etwas nicht mehr vorübergehend? Was ist zum Beispiel mit Plakaten oder mit Kreidemalereien? Polizeioberkommissarin Krebs bestätigt mir, dass die Polizei im Grunde genommen auch bei Kreidemalereien tätig werden muss.
Wir haben Strafverfolgungszwang und sobald der Anfangsverdacht vorliegt für eine Straftat im Sinne des 303 StGB, dann leiten wir Ermittlungen ein. Haben wir keinen Ermessensspielraum. Und die endgültige Bewertung der Tatbestandsmerkmale nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend obliegt der Staatsanwaltschaft Erfurt.
Krebs fügt jedoch hinzu, dass in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Kreidemalereien von Kindern nicht verfolgt werden sollen. Ein kleines Stück Freiheit im durchreglementierten deutschen Rechtsstaat. Die Graffiti-Diskussion im Erfurter Stadtrat habe Krebs verfolgt. Es sei sehr interessant, wie die Stadtratsmitglieder die Ergebnisse der Polizeiarbeit interpretieren würden. Die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik, kurz PKS, sprechen aber für sich. In Erfurt wurden im Jahr 2013 insgesamt 648 Graffiti-Delikte zur Anzeige gebracht. Das ist für eine Stadt der Größe Erfurts kein ungewöhnlicher Wert.
Es gibt natürlich auch viele illegale Graffitis, die gesprüht werden, die nicht zur Anzeige gebracht werden, die wir auch nicht als Polizei selber feststellen. Das heißt, sogenanntes Dunkelfeld, das ist im Bereich Graffiti natürlich auch sehr hoch. Die Abbildung der Fallzahl in der PKS ist das sogenannte Hellfeld.
Etwas zurückhaltend fügt sie hinzu.
Die Aufklärungsquote kommt halt zustande durch Feststellen von Tätern auf frischer Tat. Und Ermittlungsarbeit unsererseits.
Sie stellt ihr Licht damit ein bisschen unter den Scheffel. Denn Anne Krebs kann durchaus stolz auf die Ermittlungserfolge der Erfurter Polizei sein. Fast 42% aller Fälle konnten 2013 aufgeklärt werden. Das sind doppelt so viele wie im bundesweiten Durchschnitt. 2011 lag die Quote sogar bei über 50%. Zahlen, die ohne die Hilfe der Bevölkerung allerdings nicht zu erreichen wären. Immer wieder erhielte die Polizei nützliche Hinweise.
An der Stelle möchte ich dann auch nochmal an die Bürger appellieren und mich bedanken, dass das so gut funktioniert. Es ist halt ganz wichtig, dass die Leute mit offenen Augen und offenen Ohren durch die Straßen laufen und wir sind halt dankbar für jeden Hinweis, der auch aus der Bevölkerung kommt.
Die Forderung von Marion Walzmann nach stärkeren Repressionen möchte Krebs hingegen nicht kommentieren. Es sei nicht ihre Sache, sich in politische Diskussionen einzumischen. Ihre Arbeit sei es nun mal, die Täter zu ermitteln, ganz gleich, was sie selbst für eine Meinung zu diesen oder jenen Dingen habe. Es ist eine bemerkenswerte Neutralität, die Anne Krebs in Sachen Graffiti an den Tag legt. Ob Kunst oder nicht, scheint ihr egal zu sein. Legal oder illegal, nur diese Frage zählt.
Also meine Arbeit stellt mich in der Regel zufrieden, wenn der Täter sagt, ja, ich bin bereit, das auch wieder wegzumachen, meinen Schaden wieder gut zu machen, und alle am Ende so zufrieden sind und jeder daraus gelernt hat. Wenn das am Ende so ausgeht und der lässt dann halt vielleicht die Finger von diesen illegalen Sprayen, das stellt uns immer zufrieden als Polizei und das zeigt uns am Ende, dass wir dann doch einen kleinen Beitrag wenigstens leisten.
Wir haben ein Luxusproblem. 16. April 2009. Die Räumung des besetzten Hauses war ein einschneidendes Erlebnis in Erfurt. Für die linke Szene, aber auch für die Soziokultur der Stadt. Hunderte Polizisten räumten das ehemalige Topf- und Söhne-Gelände am 16. April 2009. 8 Jahre lang war es von Linksautonomen besetzt worden, die hier unter anderem Veranstaltungen und Führungen zum Hintergrund des geschichtsträchtigen Ortes anboten. Aber in erster Linie war das besetzte Haus ein Ort der Begegnung. Wer heute in Erfurt moniert, dass es viel zu wenig Freiräume für Sub- und Jugendkulturen gibt, der wird immer wieder auf dieses Ereignis verwiesen werden. Die Räumung war aber nicht nur das Ende des besetzten Hauses, sie war auch der Ausgangspunkt für viele andere linke Kulturprojekte und Initiativen. Auch für den Graffiti-Sprayer Luxus nahm hier alles seinen Anfang.
Also damit habe ich mich quasi politisiert und war frustriert und habe nach Wegen gesucht, das auszudrücken. Und 2011 ist dann quasi für mich dann zum Schluss gekommen, dass die Dose da ein ganz gutes Medium ist, weil man sehr viele Leute damit erreichen kann.
Die Graffiti von Luxus sind überall in der Stadt zu finden. Mal sind es Tags, dann wieder aufwendige Pieces oder auch schnelle Throw-Ups. Mal sind sie unsauber und krakelig, dann wieder kunstvoll und aufwendig. Häufig sind ihnen kleine Statements beigefügt. Luxus für alle steht dann an der Fassade der Deutschen Bank. Oder auch wir kotzen vor Luxus.
Also die ganze Verfolgung gerade von Graffiti ist ja auch ein riesiges Luxusproblem. Es ist eigentlich absolut lächerlich, da so viel Geld reinzustopfen, weil ja, es tut eigentlich keinem weh, wenn man nochmal rational darüber nachdenkt. Aber auch darüber weiter, also diese Wohlstandsgesellschaft, die meisten Leute hier haben halt keine wirklichen Probleme und steigern sich aber in diese fiktiven Sachen so sehr rein.
Wir hätten ein Luxusproblem, sagt er. Während andernorts die Menschen auf der Straße sitzen, nicht wissen, wo sie die Nacht verbringen können, sorgen wir uns um die Unversehrtheit unserer weißen Häuserfassaden. Luxusschlafplätze für alle, fordert er in einem seiner Graffiti. Seine Bilder sind politisch. Sie sind Kunst und Zerstörung zugleich.
Also am Anfang war es auf jeden Fall erstmal dieses Kaputtmachen. Also ich habe auch nie irgendwie geübt, groß irgendwo legal, um dann was Schönes zu malen, sondern habe eigentlich immer relativ schnell auch angefangen, saubere Fassaden zu nehmen. Inzwischen hat sich daraus dann doch auch eine Kunst entwickelt für mich.
Luxus hat einen ganz eigenen Style. Häufig variiert er die Lettern seines Namens. Dann werden aus den U's Herzen oder aus dem X wird ein Totenkopf, ein Brief, ein Hashtag. Manchmal malt er auch Characters. So unterschiedlich seine Werke auch sind, sie unterstehen alle einer Prämisse. Erfurt schmutzig zu machen, denn die Stadt sei zu sauber.
Ich weiß nicht, es hat schon fast die Optik von einem Krankenhaus. Also man kann nach Erfurt einkaufen gehen, aber man kann hier nicht leben. Ich hatte nie den Anspruch, saubere Graffiti zu malen. Es ging immer darum, Schmutz auch dahin zu bringen, wo er nicht willkommen ist.
Er selbst sagt, dass Graffiti für ihn eine Sucht sei. Wenn andere rauchen, möchte Luxus malen und die Dinge in seiner Umwelt gestalten. Dabei spielt auch der Kick eine Rolle.
Also es ist, ich finde immer gerade bevor man das erste Take oder das erste Bild angefangen hat, ist eine wahnsinnige Anspannung. Und wenn man es dann macht, so, dann ist immer, also das Zischen der von der Dose ist immer viel zu laut für den eigenen Geschmack und dann weiß man aber nicht, hat da irgendwie gerade ein Fenster geknallt, ist da doch einer gewesen. Und gleichzeitig ist es natürlich, man kann sich total darin gehen lassen, man könnte sich total darin versinken lassen, was man nicht tun sollte, sonst vergisst man ja seine ganze Umgebung, aber wenn man dann erstmal sieht, wie sich so ein Bild irgendwie entwickelt unter den eigenen Händen, das ist, das hat schon einen gewissen Sog. Das kann man, glaube ich, nur schwer nachempfinden, wenn man es nicht selber gemacht hat.
Die Graffiti-Szene in Erfurt sei ziemlich eingeschlafen, erzählt mir Luxus. Viele Sprayer, die früher sehr aktiv waren, sind heute nur noch selten oder gar nicht mehr unterwegs. Manche sind weggezogen oder malen nur noch legal. Gleichzeitig kamen nur noch wenige junge Leute nach. Überhaupt ist die illegale Graffiti-Szene längst nicht so vernetzt, wie gemeinhin angenommen wird. Anonymität ist ein hohes Gut für einen Sprayer. Eine Erfahrung, die ich im Hinblick auf meine Reportage auch machen konnte. Fast 3 Monate hat es gebraucht, bis ich einen Sprayer vors Mikrofon bekommen habe. Als Journalist und Außenseiter ist es eben schwer, ihr Vertrauen zu gewinnen. Verständlich. Vereinzelt gibt es aber auch Zusammenschlüsse von Sprayern. Zum Beispiel die Weltgang, in der sich sämtliche Sprayer der alten Schule zusammengeschlossen haben und die in Erfurt ein hohes Ansehen genießt. Luxus selbst sei häufiger mit Peng, Foes, Zone und Crave unterwegs gewesen.
Wenn man unter diesem bestimmten gelben Laternenlicht Laternen, durch die Straßen läuft und sich wirklich vorkommt wie in einem Graffiti-Film. Weil man nach links guckt, malt irgendwer irgendwas. Wenn man nach rechts guckt, ist gerade jemand am Malen und hinter dir weißt du ganz genau, dass irgendwer gerade scoutet und guckt, ob Leute kommen. Das ist schon was ganz anderes.
Ich frage ihn, ob es auch mal Extremsituationen gab und er erzählt mir, wie er eines Nachts nur knapp der Polizei entgangen sei. Als das Blaulicht plötzlich aufleuchtete, sei er nur noch gerannt, so schnell ihn seine Füße tragen konnten und habe sich dann blindlings auf einer dunklen Wiese in den Schlamm geworfen. Die Polizei sei auf der Suche nach ihm nur wenige Meter an ihm vorbeigefahren. Angst und Glückseligkeit, 2 Momente durch Herzrasen verbunden. Hauptsache nicht auf frischer Tat ertappt werden. Das sei das Wichtigste, sagt Luxus. Hin und wieder hätte er dennoch mit den Beamten zu tun gehabt. Doch sie hatten nichts gegen ihn in der Hand. In Erfurt würde er dem Polizeistreifen fast jede Nacht begegnen, sagte er. Das sei unvermeidlich, denn ihre Präsenz sei sehr groß, wenn nicht sogar unverhältnismäßig. Unverhältnismäßig sei aber auch das Vorgehen der Polizei. Personenkontrollen an legalen Wänden seien genauso real wie dreiste und das Recht übertretende Versuche, die mutmaßlichen Täter zum Reden zu bringen.
Guter Bulle, böser Bulle, habe ich alles schon gehabt. Ich habe es auch gehabt, dass die mich beleidigt haben, weil ich nicht reden wollte. Ich hatte es auch schon, dass eine junge, attraktive Polizistin dann hingeschickt wurde und dann gefragt hat, auch was macht ihr denn hier und ihr Arm und so. Also das ganze Programm, die haben wirklich alles versucht. Wenn die das Gefühl haben, dass man nicht mit denen redet, man einfach immer darauf beharrt, sondern man bleibt freundlich, aber man sagt immer nur das, was im Ausweis steht, kommt man erfahrungsgemäß wesentlich schneller raus als jemand, der dann redet und da irgendwie versucht, noch einen Deal mit denen zu machen oder sowas. Nie funktioniert, die halten sich da nicht dran.
Und was ist mit den Angsträumen, frage ich ihn?
Also wir haben tatsächlich ziemlich viel darüber gelacht,
sagt er und sieht darin eine Verklärung der Tatsachen. Es sei nicht der Fall, dass
Graffiti Problemzonen anzieht, sondern es ist eher so, dass die Problemzonen als Ventil dann oft Graffiti hervorbringen. Es ist ja umgekehrt. Also dadurch, dass ich irgendwo viele Graffiti male, werden dort jetzt nicht irgendwie unzufriedenere Menschen wohnen, die dann anfangen, irgendwie gewalttätig zu werden oder so.
Für Luxus ist Graffiti eine Form des Protestes gegen gesellschaftliche Probleme, aber nicht das Problem selbst.
Denn du lebst auf einem anderen Level, wirst nicht fetter durch Mackes und sagst, dass ich Dreck bin. Ich bemal deine Fassaden mit einem Fettcap, aber geh an dir vorbei mit einem Lächeln. Es ist wie auf Wände sprühen, renovieren und dann auf Wände sprühen und renovieren. Lebensgefühl ist nur ein Déjà-vu, das Viva inszeniert. Du wirst niemals glücklich und berühren, doch auf der Bewertung steht zumindest, du warst stets bemüht. Anarchie hat hier nicht mehr Bedeutung als YouPorn-Beutel. Fuck, das ist es. Ist nur eine Floskel auf deinem YouTube-Beutel. Du wartest auf Melancholia mit Whisky-Cola. Jede Clubnacht macht das Leben bunter wie ein Hole-Car. Du dachtest so lang, dass es ziemlich leicht wird, wenn wir frei sind. Jetzt kannst du dich vor lauter Möglichkeiten nicht entscheiden. Du blickst nach oben wie Anthroposophen, doch aus dem Dunkeln gibt's nur einen Ausweg hier raus und der führt nach unten. Deshalb dieser Schmutz und wieder Briefe von den Bullen und das Piepen in den Ohren und der unterdrückte Zorn. Wenn du auf ihre Wände sprühst, dass uns die Welt belügt, kannst du es endlich fühlen. Jetzt gibt's Stress. Wir werden stärker, sind Teil einer Armee. Hier bald kein Ärger, jetzt ist es zu spät. Wofür wir kämpfen, wissen wir noch nicht. Wer wir sind Abschaum, wir sind Kids. Ihr wollt uns verarschen, was glaubt ihr, wer ihr seid? In ein paar Tagen machen wir euch kalt. Wie wir das anstellen, ich hab keinen Plan. Wer wir sind, ist egal, wir sind da. Du bist die Zukunft, heißt du bist geboren zum Sterben. Und Grund dafür, dass Killerspiele verboten werden. Du willst Rebellion und scheißt auf jedes Verbot. Ich will, dass Killerspiele bleiben, sonst wär längst alle tot. War nur ein Joke, wir versinken in der Flut, aber wir bauen kein Floß. Wir bleiben hocken auf einem knallroten Gummiboot. Demonstrieren heißt posten auf Internetseiten oder tippen zu zeigen. Bitte schreib Free Pussy Riot, nur weil du lächelnd vorbeigehst. So als wärst du auf Teilchen, find ich die Welt auch nicht geiler. Heute will ich merk mir das Leiche. Es war alles schon mal da und es gibt fast nichts mehr zu sagen, deshalb schreist du auf Partys, bis du dich anhörst wie der Pate. In die Garage steigst du deinem Maybach wie ein Banger. Ich dreh weiter auf dem Zweirad, meine Kreise wie ein Propeller. Auf einmal ist das Bike dann wieder weg wegen den Gangstern. Rock'n'Roll, ab heute fahr ich das Bike aus deinem Keller. Jetzt gibt's Stress. Wir werden stärker, sind Teil einer Armee. Hier bald kein Ärger, jetzt ist es zu spät. Wofür wir kämpfen, wissen wir noch nicht. Wir sind Abschaum, wir sind Kids. Ihr wollt uns verarschen, was glaubt ihr, wer ihr seid? In ein paar Tagen machen wir euch kalt. Wie wir das anstellen, ich hab keinen Plan. Wer wir sind, ist egal, wir sind da.
Offensiv im Kollektiv. Wenn Politiker und Polizisten über Graffiti sprechen, reden sie nicht selten wie der Blinde von den Farben. Was die Sprayer tatsächlich antreibt oder wie es um die Erfurter Szene bestellt ist, können sie nur mutmaßen. Um einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können, traf ich Christian und Sebastian vom Graffiti-Blog kollektive-offensive.blogspot.com. Seit 2008 dokumentiert der Blog die Graffiti-Kultur im mitteldeutschen Raum. Ein Schwerpunkt ist dabei auch die Erfurter Szene. Christian, der die kollektive Offensive ins Leben gerufen hat, erklärt.
Der Ansatz ist schon auch eher, dass wir jetzt nicht Außenstehende sind, sondern schon sehr stark Szene zugehörig sind. Das liegt einmal daran, dass wir selbst halt einfach ehemalige Maler sind oder teilweise einfach auch Leute dabei sind, die selber noch aktiv malen. Und wir machen das im Wesentlichen halt einfach auch für die Szene halt.
Der Blog zeigt Bilder von Graffiti in verschiedenen deutschen Städten, stellt Sprayer im Interview vor und versorgt die User mit allerhand nützlichen Informationen rund ums Thema. Aber auch eigen recherchierte und geschriebene Artikel finden sich auf der Seite und helfen dem interessierten User, ein Verständnis für die Subkultur zu entwickeln. Die kollektive Offensive ist zu einem festen Bestandteil der regionalen Szene geworden, wenngleich es die Szene als solche eigentlich gar nicht gibt. Wie mir Christian berichtet.
Wenn man über so eine Szene spricht, das ist nicht, dass man jetzt irgendwie über so einen Fußballverein spricht oder irgendwie sowas, weil das läuft halt in der Subkultur halt ab und mehr so im Untergrund und das ist halt schwieriger zu fassen auf jeden Fall. Das gibt's halt so Grüppchenbildung, die sind mehr unter sich und die Maler sind mehr so unter sich oder auch eher einzelne Maler, die so für sich ihr Ding machen. Aber so einen riesengroßen Zusammenhalt würde ich da jetzt eigentlich nicht so arg sehen.
Insofern fällt es auch schwer, die Aktivitäten der Erfurter Szene einzuordnen. Im Vergleich zu anderen Städten sei Erfurt eine sehr saubere Stadt, sagt Christian. Wer nicht gerade durch die Johannesstraße läuft, wenn er sich die Erfurter Innenstadt anschaut, wird fast versucht sein, Graffiti in Erfurt für tot zu erklären. Doch der Eindruck täuscht, meint Sebastian, der sich seit nunmehr 14 Jahren mit Graffiti in Erfurt beschäftigt.
Gerade jetzt so zwischen 2002, 2006 oder so, wo halt richtig viel passiert ist aufgrund bestimmter Crews hier in Erfurt, dann gab es schon wieder ein paar Flauten. Aber jetzt, wenn ich so gerade so die letzten 1-2 Jahre mir angucke, ist eigentlich in Erfurt doch halt wieder relativ viel passiert. Wir haben jetzt diese neuen Hall of Fame, Sitzalinstraße oder unten das Triebwerk in der Hohenwindenstraße. Also da geht schon eigentlich relativ viel.
Besonders die Hohenwindenstraße ist, obwohl die Wände hier legal besprüht werden dürfen, immer wieder Ziel von polizeilichen Personenfeststellungen. Das berichten auch Christian und Sebastian. Die Polizei Erfurt bestreitet das. Pressesprecher Dominik Schuh erklärte gegenüber Radio Frei:
Ja, also zu den Personenkontrollen an den legalen Wänden. Es finden seitens der Polizei keine systematischen Kontrollen an den Wänden statt. Wollen wir auch gar nicht, weil wir wollen ja gerade, dass die Leute auch die legale Möglichkeit haben. Wir können natürlich nicht ausschließen, dass es auch mal eine Kontrolle gegeben hat. Hier müsste man allerdings den Einzelfall dann begutachten. Warum kam es zu dieser Kontrolle? War es eine verdachtsunabhängige Kontrolle? War es eine Kontrolle im Rahmen vielleicht auch eines Strafverfahrens, dass gerade dieses Tag gesprüht wurde, was in anderen Strafverfahren eine Rolle mitgespielt hat? Hierzu bräuchten wir dann wirklich Einzelfälle.
Christian und Sebastian von der kollektiven Offensive sehen das jedoch anders. Bei allem Verständnis für den Straftatbestand, den man beim illegalen Graffiti-Sprühen erfüllt, halten sie die Polizeiarbeit für überzogen.
Magdeburger Allee mit den Seitengassen und so, wie das da die letzten Jahre jetzt war, dass man eigentlich immer, wenn es dann abends dunkel war, man brauchte nur einen Beutel, einen Rucksack mitzuhaben oder so und schon wurde man angehalten und musste sich irgendwie nackig machen.
Dass man einfach auch mittags einfach so von der Polizei angehalten wird, nur weil man da irgendwo nicht gerade so in das Bild von denen da reinpasst oder irgendwo eine gewisse Art von Auffälligkeit besitzt. Also auch da passieren solche Sachen. Ja. Also es ist permanent präsent und permanent irgendwie die Leute am Schikanieren und Terrorisieren.
Trotz großer Repressionen gibt es Sprayer und ein paar vereinzelte Sprayerinnen, die immer weitermachen und sich selbst von Haftstrafen nicht abschrecken lassen. Berühmtestes Beispiel in Deutschland ist der im vergangenen Jahr verstorbene Sprayer Oss aus Hamburg, bei dem das Sprayen zur Obsession geworden war. Zahlreiche Haft- und Geldstrafen konnten ihn nicht davon abhalten, seine Umwelt zu gestalten. Graffiti macht süchtig, aber nicht wie Drogen süchtig machen. Es ist nicht so, dass die Sprayer nicht mehr aufhören könnten. Sie wollen es in der Regel nicht.
Es gibt halt eben auch Leute, die das jetzt halt schon viele, viele, viele Jahre machen und für die gibt es halt teilweise auch nichts anderes mehr. So, das gehört halt einfach zum Leben dazu.
Vielleicht dieser Aspekt des Nervenkitzels, also ein bisschen so raus aus dem Alltag. Und da so eine Möglichkeit haben, halt so ein anderes Leben zu führen.
Ein anderes Leben zu führen. Wer hat sich das noch nicht gewünscht? Während andere sich in virtuelle Realitäten flüchten, eine spirituelle Reise nach Indien unternehmen oder ihre Sexualität im Swingerclub erforschen, gehen Graffiti-Sprüher nachts auf die Straße. Es ist der Ausbruch aus der Normalität, der in den meisten von uns schlummert. Problematisch ist das nur, weil bei Graffiti fremdes Eigentum verändert wird. Viele, darunter der Gesetzgeber, wollen das nicht. Dabei täte es Erfurt vielleicht ganz gut.
Also ich finde, Erfurt entwickelt sich schon derzeit, auch wenn man es jetzt auch so anschaut, wie viele Leute auch, wie viele Häuser auch saniert und renoviert werden, so ein bisschen zu so einer Rentner-Family-Stadt. So.
Marion Walzmann will aber genau das, eine Rentner-Family-Stadt, ordentlich und sauber. Die Angsträume, von denen Walzmann spricht, halten die beiden für abwegig.
Also das, was Frau Walzmann da gesagt hat, das geht schon ein bisschen komplett in die falsche Richtung, dass man sich in irgendwelche Gassen nicht mehr traut, nur weil da irgendwelche Tags an den Wänden sind und so, also bitte, man kann es auch wirklich übertreiben.
Graffiti, Sticker, Plakate, überhaupt Kunst im öffentlichen Raum. Das alles sei Ausdruck für eine lebendige Stadt, an der die Menschen teilhaben und in der sie kreativ sein wollen. Als ich die beiden frage, ob legale, offene Wände gegen illegale Graffiti helfen würden, zögern sie.
Ja, du merkst es an unserem Zögern, schwierige Frage. Also ja. Dass dieser illegale Aspekt, so mit diesem Nervenkitzel, wie wir es vorhin auch gehabt haben, warum male ich überhaupt? Das sind halt schon wichtige Aspekte halt einfach, dass man ungefragt rausgeht und auch ungefragt an diesem Stadtbild sozusagen dran arbeitet, dass man irgendwie sagen kann, ja okay, hier bin ich und hier ist mein Name und halb Erfurt kennt sogar auch meinen Namen. Aber dennoch kann ich mir irgendwo vorstellen, wenn man halt da auch mit Respekt halt behandelt wird und jetzt nicht diese Kriminalisierung stattfindet, dass man schon eher vielleicht auch ein Stück weit vielleicht ein bisschen behutsamer mit seinen Aktionen draußen irgendwo ein Stück weit ist. Das könnte ich mir schon ein bisschen vorstellen, ja.
Schärfere Repressionen halten Christian und Sebastian hingegen für den falschen Weg. Zum einen sei Erfurt eine sehr saubere Stadt, die keinesfalls ein Graffiti-Problem habe. Zum anderen sei Graffiti schon längst ein Teil der westlichen Kultur geworden, der sich auch nicht mehr verdrängen ließe. Vielmehr noch, Graffiti erfülle darüber hinaus sogar eine gesellschaftliche Funktion.
Ja, vielleicht einfach so eine Auseinandersetzung für jeden, dass man sich auch fragt, ja, okay, was ist Eigentum, wem gehört die Stadt? Was ist normal oder was ist nicht normal und was ist okay? Zum Beispiel, wenn man sich ein Stadtbild auch anschaut, wer regelt das erstmal? Ja, irgendwie Stadtverwaltung, Bürgermeister, irgendwie sowas, aber ist die Stadt nicht für alle da? Warum können die nicht das einfach so machen, wie sie das wollen? Das bricht das irgendwo ein bisschen auf. Und vielleicht kann es auch dazu Leute animieren, das halt auch mehr dran irgendwie partizipieren zu wollen.
Wir malen lyrisches Graffiti. Überall. Oh, Meister, lyrischer Graffiti-Zeichner, farbenfroher Bilddesigner, tagge deinem Kopf wie keiner. Dass meine Linien führen durch gute Geister, abstrakte Bilder unbeschreibbar. Ich nehm Kugelschreiber und mal weiter. Verbaler Writer, ich bring Farbe in dieses braune Land. Hab Deutscher aus meinem Traum verbannt, statt grün hat man dir grau gepflanzt. Ihr seht nur rosa-rot, sitzt alle in demselben Boot. Und schaut nach unten, der Himmel brennt und färbt das Wasser hin zu rot. Mit genügend blauer Tinte werde ich überleben und eines Tages meinen Kindern den Titel MC übergeben. Ey, Hip-Hop-Nazis, warum wollt ihr meine Pieces buffen? Überall nur weiter Clones, Clowns und ertappen. Ihr könnt mich nie auf frischer Tat ertappen, wenn ihr dich nachdenkt. Ich bin der Zugführer, der mein Hooker durch deinen Kopf lenkt. Ich bomb dich, ist egal, wo du wohnst, Fall City. Und nenn es lyrisches Graffiti. Graffiti.
Lyrical Graffiti.
Überall, all city.
Break my name. Break my name. Lyrical Graffiti.
Überall, all city.
Ich kann dich überall erreichen mit einer Menge Lyrics. Lyrical Graffiti.
Überall, all city.
Break my name.
Der Normalbürger sagt Fantasie. Gesetze kenn ich nicht mal, was ich will und nenn es Anarchie. Outlines und die Szenerie in Form von Beat und Melodie. Abstrakter Wildstyle, schau zweimal hin, sonst macht es nie. Egal was Fever oder Moda will, deren flacker Fernsehen ist ein Overkill. Treumäßig wie ein Poserbild. Misch meine Farben, werde ich Schmerzen mit Corona still. Ich bomb euch heimlich, während ihr auf eurem Sofa chillt. Ihr flasht auf Pocket,
come on und www.rock'n'com. Eure Plastikwelt cross ich ganz bewusst in jedem Song. Das ist Vandalismus, bei dem euer Kopf zu stehen kommt, während City Nord mit heißen Bugs und Platten leben bombt. Eure Anlage, das Jahr, in dem ich male. Death, Step, Phoenix, XL, Uni 47, Trio, Infernale. Du wirst gebombt, ich nenne es lyrisches Graffiti. Egal wo du wohnst, überall im Old City.
Lyrical Graffiti.
Überall Old City. Lyrisches Graffiti, wir bomben weiter Zug um Zug Richtung Wall City. Ich stell der Name, den ich mal, verbale Kunst meist radikale. Yo, Chef ist der Sosa auf den Rädern und Stahl. Ich male lyrisches Graffiti, wir bomben weiter Zug um Zug Richtung Wall City. Zieh auch eins nur mit Midi.
Lyrical Graffiti.
Graffiti, ist das Kunst oder kann das weg?
Nee, das ist totale Kacke. Also ich bin sehr dagegen.
Es kann Kunst sein, aber hauptsächlich kann es weg. Also sowas wie hier gerade zu sehen ist, kann einfach weg.
Das ist Kunst, definitiv.
Das kann weg, das ist Schrott. Also mich kotzt Graffiti an.
Das kann man so eindeutig wohl nicht sagen. Das kann manchmal Schmiererei sein, manchmal hat es aber auch Aspekte von Kunst, ja.
Das ist definitiv Kunst und braucht Plätze.
Die Meinungen zu Graffiti gehen stark auseinander, so wie es eigentlich bei jeder Art von Kunst ist. Über Geschmack lässt sich eben streiten. Doch bei Graffiti kommt auch der Aspekt der Sachbeschädigung hinzu, der die Angelegenheit besonders schwierig macht, wie mir auch im Gespräch mit Stadtrat Wolfgang Bese klar wird.
Kann denn Sachbeschädigung auch Kunst sein?
Jetzt wird es schwierig. Ja, da sage ich erstmal ja. Da sage ich erstmal eindeutig ja, das kann sein. Und dann ist es aber trotzdem noch Sachbeschädigung.
Okay, und wie würden Sie gerne in Erfurt damit umgehen?
Naja, könnte doch zum Beispiel sein. Ich kann mir vorstellen, dass es Eigentümer gibt, die Leuten etwas zur Verfügung stellen, wo Künstler, Sprayer mit dem Einvernehmen der Eigentümer handeln. Und dann ist es natürlich keine Sachbeschädigung mehr.
Eigentümer, die etwas zur Verfügung stellen. Spätestens an diesem Punkt wird klar, dass Graffiti in seiner kulturellen Bedeutung als Protestkunst selbst von politischen Sympathisanten nicht verstanden wird. Legale Graffiti sind für viele Sprayer eigentlich nur eine kastrierte Form von Graffiti. Genauso gut könnte man den Femen-Aktivistinnen sagen, es ist okay, wenn ihr euch auszieht, aber macht das doch bitte bei RTL 2 im Nachtprogramm. Bei den Femen und bei Graffiti geht es im Grunde genommen um eins. Auffallen durch Missfallen. Die Frage, die Graffiti damit indirekt aufwirft, lautet, wem gehört der öffentliche Raum? Wer darf darüber bestimmen? Wem gehört die Stadt? Eine Frage, die sich auch Wolfgang Bese stellt. Herr Bese, wem gehört sie denn nun?
Ich hatte im Vorgespräch schon geahnt, dass es in so eine spannende Richtung geht. Die Frage, wem gehört die Stadt, ist nicht die Frage, wem gehören die Häuserwände. Die Frage, wem gehört die Stadt, ist für mich eine Sache, dass wir sind sozusagen die Eingeborenen hier in dieser Stadt. Und die Stadt gehört uns allen. Und nun gibt es unterschiedliche Interessen der Akteure, die in dieser Stadt leben. Da gibt es schon Leute, die schon ganz gern hätten, dass wir hier in Erfurt so eine Art Touristenstadt werden. So eine Art begehbares Museum, so wie Rodenburg ob der Tauber beispielsweise, als ganz schreckliches Beispiel. Und da habe ich eher den Ansatz, die Stadt gehört zuallererst uns, den Leuten, die hier wohnen. Und wir haben sozusagen alle möglichen Rechte, in dieser Stadt Dinge zu veranstalten.
Und Bese veranstaltet auch die Fête de la Musique, aber auch das Dinner en Blanc, das er regelmäßig im Sommer durchführt und mit dem er sich rechtlich in einer Grauzone bewegt. Denn das Dinner en Blanc findet ohne offizielle Genehmigung statt. Im Grunde genommen ist es illegal. Im Gespräch hake ich daher nach.
Aber dann sind Sie doch damit eigentlich auch ein Beispiel dafür, dass dieses Gefühl, uns allen gehört die Stadt und mit dieser Stadt können wir was anfangen, dass das nicht immer sich nur in einem rechtlichen Rahmen bewegen muss.
Ja, aber die Frage ist doch, wenn ich dahergehe zu meinem Nachbarn, der hat gerade sein Haus neu geweißt und ich sage mal, so ein ungebrochenes Weiß, das beleidigt mein Auge. Ich werde jetzt Hand anlegen und diese Wand besprühen. Da muss ich natürlich damit rechnen, dass der Nachbar mich anzeigt, weil ich eine Sache beschädigt habe. Ja?
Ja,
wenn ich aber auf einen Platz gehe und Musik spiele, dann kann der Nachbar natürlich jetzt sagen, oh, das ist ja ganz furchtbar, diese Musik, die da gespielt wird. Den zeige ich jetzt an. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber im Grunde genommen beschädige ich, außer vielleicht, dass ich dessen Ohren beleidige, beschädige ich ja niemand. Ich würde da schon einen Unterschied machen.
Protest ja, aber bitte nicht gegen Eigentum. Bese wirbt dafür, dass sich Sprayer mit den Eigentümern verständigen und sich absprechen. Wer eine Wand bemalen möchte, solle um Erlaubnis bitten. Indirekt beantwortet er damit meine Frage, wem in Deutschland der öffentliche Raum gehört. Nämlich immer demjenigen, dessen Namen in der Besitzurkunde steht. Darum werden Graffiti-Sprayer auch nicht aufhören können, fremdes Eigentum illegal zu bemalen. Öffentlicher Raum, den die Menschen einer Stadt gestalten können, ist selten, wenn er denn überhaupt noch existiert. Aber er kann auch zurückerobert werden, wie in den Berliner Stadtteilen Friedrichshain, Neukölln und Kreuzberg, wo Street Art und Graffiti inzwischen kulturelle Blüten tragen. Berlin ist ein Mekka für Graffiti-Sprayer. Touristen aus der ganzen Welt kommen hierher und buchen Touren durch das alternative Berlin. Im piefigen Erfurt undenkbar. Während in Berlin die schiere Masse der Graffiti über lange Zeit eine gesellschaftliche Akzeptanz errungen hat, kann dies aber auch durch Qualität geschehen. So wie Streetart-Künstler auf der ganzen Welt beweisen. Banksy zum Beispiel aus Großbritannien, dessen Aktionen zwar stets illegal sind, aber Kunstliebhaber auf der ganzen Welt begeistern. Seine Werke werden zum Teil aus dem Mauerwerk geschlagen, nur um sie anschließend als Original Banksy für horrende Summen zu verkaufen. Graffiti, die eine Wand plötzlich wertvoll machen. In manchen Städten werden diese Graffiti sogar hinter Plexiglasscheiben konserviert. So zum Beispiel in Hamburg, wo vor kurzem ein Anschlag auf das einzige in Deutschland bekannte Banksy-Graffiti verübt worden war. Unbekannte Täter hatten blaue Farbe zwischen Häuserwand und Plexiglas geschüttet und das Graffiti damit beschädigt. Inzwischen hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Eine einzige Farce. Was Marion Walzmann wohl machen würde, wenn sie einen Banksy an ihrer Hauswand vorfinden würde? Irgendwie eine witzige Vorstellung. Genauso wie die Vorstellung von Banksy von einer perfekten Stadt. In dem Buch Wall and Peace wird der britische Künstler wie folgt zitiert.
Imagine a city where graffiti wasn't illegal.
Stell dir eine Stadt vor, in der Graffiti nichts Illegales wäre.
A city where everybody could draw whatever they liked.
Eine Stadt, wo jeder malen könnte, was er oder sie möchte.
Where every street was awash with a million colors and little phrases.
Wo jede Straße übersät wäre mit Millionen Farben und kleinen Sprüchen.
Where standing at the bus stop was never boring.
Wo an der Bushaltestelle zu stehen niemals langweilig wäre.
A city that felt like a party, where everyone was invited, not just the estate agents and barons of big business.
Eine Stadt, die sich wie eine Party anfühlt, zu der jeder eingeladen ist. Nicht nur die Besitzenden und die Barone der großen Geschäfte.
Imagine a city like that.
Stell dir eine Stadt wie diese vor.
And stop leaning against the wall. It's wet.
Und hör auf, dich an die Wand zu lehnen. Sie ist noch feucht.
Sie ist noch feucht. Sie ist noch feucht. got feelings in your heart. Don't let fear of feeling fool you. What you see sets you apart. And there's nothing here to bind you. It's no way for life to start. Do you know that tonight the streets are the streets are